Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und heute habe ich einen Gast bei mir, den ich schon mal bei mir hatte. Ist gar nicht so lange her, vor allen Dingen für uns beide jetzt gerade, muss man ehrlicherweise sagen. Und zwar den Arndt. Arndt stelle ich doch trotzdem noch mal ganz kurz vor, auch wenn vielleicht, und das kann ich nur empfehlen, einige ja schon die andere Folge gehört haben.
Ja, also Arndt Vossenkraut ist mein Name. Ich bin Lehrender in der Fortbildung beim LAFP im Bildungszentrum Neuss. Und meine Spezialgebiete sind die Tatortfotografie, kriminalistische Fotografie, Laserscanning, sprich die Tatortvermessung und auch die Fotogrammetrie.
Mhm. Und über das Erstere haben wir auch schon in einer Folge eben gesprochen. Also kriminalistische Fotografie, Tatortfotografie haben wir jetzt schon abgehandelt. Und wir haben auch damals schon einen Ausblick darauf gegeben, dass wir natürlich auch dein anderes Feld der Expertise, nämlich diese 3D-Vermessung und Laservermessung, nochmal in der Folge unterbringen wollen, weil es eben total spannend ist und weil das auch so ein Bereich der polizeilichen Tatortaufnahme zeigt, der so ein bisschen in die Zukunft irgendwie geht. Ne? Da sind wir schon fast im so Science-Fiction-Bereich dabei, da sind wir schon im Bereich Virtual Reality teilweise, zumindest in der Auswertung, in der Nutzung. Und das ist deswegen ein Bereich, der mich total fasziniert und wo wir unbedingt nochmal drüber sprechen mussten. Jetzt sitzen wir hier und du kannst uns so ein bisschen was davon erzählen. Vielleicht kannst du nochmal anfangen damit erstmal, was gibt es überhaupt in der Polizei für Bereiche, wo das Ganze genutzt wird, wo du ja vielleicht auch selber schon gearbeitet hast. Und dann können wir mal darauf eingehen, was das überhaupt ist, was das für Nutzen hat, wie das dann umgesetzt wird.
Ja, vielleicht für den Nicht-Polizisten sei an der Stelle erwähnt, dass wir natürlich polizeilich gesehen Tatorte dokumentieren. Das heißt, wir beschreiben die aber nicht nur und wir fotografieren die nicht nur, sondern wir erstellen auch Skizzen. Die sollen maßstäblich ausfallen. Das ist in der Unfallaufnahme so. Das ist aber auch bei Tatorten so. Jetzt wird nicht jeder Laubenaufbruch skizziert, sondern dann sprechen wir auch über schwerere Delikte, Kapitaldelikte beispielsweise, wo dann halt Tatortskizzen angefertigt werden. Jetzt ist immer die Frage, wie viel Aufwand will man betreiben und wie genau muss denn so eine Skizze sein? Man hat ja auch die Möglichkeiten, Dinge einzumessen mit einem Maßband, mit einem Zollstock, Abstände von Wänden zueinander zu nehmen und da irgendwelche Spuren oder Lagen von Personen, die dann vielleicht verstorben sind, da einzumessen von einem Fixpunkt aus. Also es gibt da die unterschiedlichsten Verfahren und so wurde ja immer auch gearbeitet. Also jetzt muss man nur sehen, wer in den letzten 20, 25 Jahren, da hat sich so viel an Technik entwickelt und diese Technik, die erlaubt es mittlerweile eben nicht nur Tatorte zu fotografieren, was ja jetzt seit über 100 Jahren der absolute Standard der Dokumentation ist. Ja. Also wir machen Bilder von Tatorten und Unfallorten und sagen, okay, so hat es da ausgesehen. Ja, aber so ein Bild, aus einem Bild kann ich keine Skizze machen. Und nicht nur eine Skizze ist Ziel unserer Bestrebungen, sondern mittlerweile, wie du es gerade in deiner Einleitung auch erwähnt hast, wir wollen auch virtuell so einen Tatort visualisieren. Das heißt, wenn wir optimale Dokumentationstechniken einsetzen, erlaubt es die uns wiederum, dass wir mit einer 3D-Brille durch den Tatort gehen, und zwar völlig losgelöst von unseren Standorten. Und wir können auch über Gaming-Engines, das hört sich jetzt so nach Spiele an, kommt tatsächlich auch aus diesem Bereich, ist es möglich, verschiedene Tatabläufe durchzuspielen. Variante A, B, C und so weiter.
Mit so verschiedenen Animationen,
wo Animationen, man das dann visualisieren kann. Wir können Avatare einsetzen. All das führt letztendlich dazu, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und das ist ja unser aller Bestreben. Ja,
größtes Ziel, Wahrheitsfindung. Ne?
Na, genau, niemand war ja dabei und wir haben verschiedene Aussagen, die teilweise konträr sind, ja, und wie irgendwas passiert ist, wie irgendwas sein konnte. Und jetzt geht es darum, möglichst objektiv alles zu dokumentieren und dann aus den ganzen Auswertungen heraus Schlüsse zu ziehen, ja, wie waren denn möglicherweise Abläufe? Und wenn es uns das gelingt, das dann wirklich auch virtuell darzustellen über eine 3D-Brille oder im LKA ganz neu ist jetzt eine 3D-Cave, das heißt Cave, das heißt eigentlich übersetzt Höhle, kommt so aus dem Bereich Virtual Reality, dass man eben in eine Szene eintauchen kann, die im Maßstab 1:1 sich projiziert in eine Wand. Man ist also in der Szene drin, nicht nur auf dem Monitor, weil das ist ja immer so ein bisschen ernüchternd. Wir nehmen dreidimensionale Daten auf, ja, treiben einen gewissen Aufwand, indem wir dann High-End-Technik einsetzen und reduzieren das Ganze dann wieder auf ein 2D-Medium, sprich einen Monitor oder wir drucken was aus, ist auch nur 2D. Aber um es wirklich zu verstehen, um zu verstehen, wie die Raumgeometrien sind, wie am Tatort die Begrenzungen waren, wie so ein Feeling dafür zu bekommen, dazu muss man in eine Szene eintauchen. Und das geht einfach nur, indem man dann sich in diese Szene reinbeamt als Zuschauer, als vielleicht auch handelnde Person und das Ganze sich dann visuell nochmal vor Augen führt. Und das ist ein unsäglich großes Kapital, was wir damit erreichen, um Dingen auf die Spur zu kommen, die bis dato gar nicht möglich waren.
Jetzt hattest du gerade schon angesprochen, man kann das Ganze natürlich auch manuell einmessen. Da kann man einfach, glaube ich, relativ schnell drüber hinweggehen. Also das funktioniert dann natürlich mit verschiedenen Messmitteln. Wir haben Messrad, wo man etwas ablaufen kann und dann sagt er einem, okay, die 30,2 Meter, die du jetzt gelaufen sind, sind halt 30,2 Meter lang. Für beispielsweise längere Spuren auf einer Straße bei einem Verkehrsunfall oder ähnlichem. Dann gibt es natürlich auch Maßbänder, dann gibt es natürlich auch Gliedermaßstäbe, die vielleicht dann eben nicht biegsam sind. Also es gibt verschiedene Arten natürlich, Entfernungen zu messen. Und je mehr man natürlich einmessen muss, desto aufwendiger wird das Ganze. Dann hat man vielleicht gewisse Fixpunkte und kann daran dann ungefähr eine Skizze erstellen. Jetzt sind wir natürlich auch schon mittlerweile ein bisschen weiter mit der Technologie. Und es gibt Möglichkeiten, das Ganze deutlich genauer wieder zu rekonstruieren in solchen Bereichen. Welche Möglichkeiten haben wir denn da aktuell?
Ja, es gibt da zwei Möglichkeiten, die wir bei der Polizei einsetzen, Nordrhein-Westfalen. Das ist einmal die Fotogrammetrie auf der einen Seite. Da haben wir ja in der ersten Folge unseres Podcasts schon mal darüber gesprochen, dass wir früher da viele Jahre lang das Rollermetrik-Verfahren eingesetzt haben. Ein sogenanntes Mehrbild-Fotogrammetrie-Verfahren, was es erlaubt, halt dann 3D-Koordinaten von gewissen ausgewählten Punkten zu erreichen. Das funktioniert dann so, dass man quasi über die Messkamera Bilder gemacht hat. Das Ganze wurde dann ausgewertet. Das waren ja noch analoge Bilder, sozusagen analoge Filme, die verwendet wurden. Da war eine Resogitter, die Mikro-Resogitterscheibe vor diesem Film. Das heißt, diese Gitterkreuze, die waren in jedem Foto zu sehen. Und die waren Mikrometer genau zueinander vermessen. Dadurch wurde dann eine Filmkrümmung egalisiert. Das ist wirklich ein Plan. Parallele Aufnahme dann war, ne, weil eine leichte minimale Krümmung auf der Filmebene hat dann schon ausgereicht, dass es da zu Ungenauigkeiten kam. Das hat man dadurch erreicht, dass es dann eben planparallel war, diese Aufnahme. Und dann hat man, das war echt eine Erbsenzählerei. Man musste in jedem Bild Punkte, gleiche Punkte suchen und die auch gleich nummerieren. Also, wenn man jetzt eine Straße hat, dann ist der Kanaldeckel, die Ecke von dem Kanaldeckel, und zwar die richtige Ecke, ist jetzt ein Punkt. Meinetwegen Punkt 1. Und ich muss diesen Kanaldeckel, genau diese richtige Ecke, aus unterschiedlichen Richtungen wiederfinden und auch mit 1 nummerieren. Und so habe ich dann man braucht mindestens 3 Bilder aus unterschiedlichen Richtungen, um dann eine 3D-Koordinate nachher über Mehrbildorientierung und Bündelausgleichung dann zu erreichen.
Deswegen heißt es ja auch 3D, das sind 3 Ebenen,
X, Y und Z. Und man bekommt dann wirklich auch Höhen raus und das Ganze waren dann aber selektiv Punkte, die man dann ganz bewusst angewählt hat und ausgewertet hat, um irgendwelche Sichthindernisse. Dann wurden dann halt die Höhenkoordinaten bestimmt, bezogen dann auf die Boden- oder Straßenebene. Und dann konnte man sagen, okay, dann war der Verkehrsteilnehmer X oder derjenige, der hatte dann ein Sichthindernis und konnte deswegen erst zu spät erkennen, dass da ein Fahrzeug von der anderen Seite kam. Sowas zum Beispiel, das ging also auch schon vor, ja, in den 90er Jahren los und hat sich dann auch noch bis so ins Jahr 2010 mit dem Rollermetrie-Verfahren getragen. 20 Jahre lang, also eine stolze Zeit. Haben das sehr etabliert noch im Westfalen, als ich beim LKA war. Und aber irgendwann, oder mir war schon relativ schnell klar, als ich dann beim LKA war, so geht es nicht weiter. Und wir haben dann uns nach neuer Technik umgesehen. Und damals, das war im Jahr 2002, da habe ich auf einer Vermessungsmesse mit einem Kollegen zusammen das da 3D-Scanning tatsächlich gesehen.
In deinem vorherigen Job noch dann?
Nein, bei der Polizei.
Ach so,
also ich war beim LKA dann halt auf dieser Fachmesse für Vermessung. Ich bin ja gelernter Vermessungstechniker, habe ich erwähnt. Und ich fand diese Erbsenzählerei zwar spannend, aber irgendwie, ne, man hat dann am Ende so eine Auswertung gehabt, das waren dann 20, 30 vielleicht, wenn es hochkam, 50 Punkte, je nach Umfang. Und die hat man dann ausgewertet und diese Punktwolke dann in ein 2D-Programm wieder übertragen, in AutoCAD nachgezeichnet, ein Bild drauf entzerrt, so ähnlich wie das beim Monobildverfahren ist. Nur halt auch, dass es da auf unterschiedlichen Ebenen auch funktioniert. Das ist beim Monobild eben die Grenzung, dass es eben, und auch Kurven können da nicht im richtigen Radius dargestellt werden. All diese Dinge, mit denen habe ich mich dann als mein ganzes Leben, berufliches Leben sozusagen, dann polizeilich mit befasst. Und dann gab es eben ein Gerät, das stellst du irgendwo hin und das erfasst ja in Minutenschnelle die ganze Umgebungstopografie und die Geometrie. Das klingt erstmal unglaublich, denn wer schon mal einen Tachymeter gesehen hat, außen, wenn er mal irgendwo lang gefahren ist, dann waren dann früher Leute mit Fluchtstäben, die da Katastervermessungen
und so weiter. Wo man immer so denkt, scheiße, da stehen sie wieder und lasern.
Ja, das und, ne? Genau, hat damit gar nichts zu tun, aber dann fahren wenigstens die Autos dann entsprechend vorsichtig. Ja. Hat den Vorteil dadurch. Aber ja, es gibt also einen Tachymeter, mit dem kann man vermessen, da kann man also gewisse Punkte anmessen, misst Winkel und Strecke, Einzelpunkte. So ein Laserscanner, der hat einen rotierenden Spiegel und auf dem Spiegel wird ein Laserstrahl geworfen und der wirft quasi diesen Laserstrahl in seine ganze Umgebung und dreht sich dabei noch um seine eigene Horizontalachse, 180 Grad. Dadurch, dass er vor- und Rückblick macht, deckt er damit 360 Grad ab. Das ist für sich gesehen schon ein Wunderwerk der Technik und das geht so rasend schnell, dass nicht nur das ausgehende Signal sozusagen koordiniert wird, sondern auch das zurückgeworfene, reflektierende Signal wird ja erfasst. Und zwar mit Polarkoordinaten, sprich richtungsmäßig, weiß ja ganz genau, okay, in dem Vertikalwinkel war dieser Punkt von dem Tisch, von der Ecke da hinten und in dem Horizontalwinkel war er eben auch an der Stelle. Das heißt, die sind alle für sich gesehen schon in XYZ fest und
das heißt, er kann quasi ganz genau von dem Standpunkt, wo er aus ist, jeden Punkt, den er sehen kann, also der in seinem Sichtbereich sozusagen ist, berechnen von, wie weit ist er entfernt von dem Gerät, weil es ja zurückgeworfen wird. Das heißt, man hat die Entfernung von dem Gerät und man hat den schon in der XYZ-Koordinate, also quasi mit einem fixen Punkt im Raum, im 3D-Raum, hat man ihn schon fest. Und somit kann er alles in seinem Sichtbereich 1:1 schon einmessen.
Genau, also da ist alles schon maßstabsgetreu anschließend in der Punktwolke, die dabei entsteht, abgebildet. Das sind Millionen von Punkten, die in diesen 2-3 Minuten, vielleicht manchmal 4, man kann da verschiedene Auflösungen einstellen, Qualitätseinstellungen machen, da kann man das auch ein bisschen noch je nach Fotoeinstellungen, weil das ist auch eine Kamera mit integriert mittlerweile. Das gab es früher alles gar nicht, also wurde noch schwarz-weiß gescannt. Das waren aber dann keine Schwarz-Weiß-Fotos, die dabei entstanden, sondern das waren die sogenannten Intensitätswerte. Die Reflexionswerte von jeder Oberfläche sind unterschiedlich. Eine weiße Oberfläche reflektiert besser als eine schwarze Oberfläche. Wird halt Licht absorbiert bei schwarzen Oberflächen. Und deswegen wird eine schwarze Oberfläche auch dunkler dargestellt als eine weiße Oberfläche. Die wird heller dargestellt. Und am Ende entsteht ein Graubild. Und dieses Graubild nennt man Intensitätsbild. Und das sind aber auch schon feste Punkte. Wirkt auch sehr plastisch, dadurch, dass der Punktabstand so irre nah beieinander liegt. Wenn man so eine Punktwolke sieht und guckt sich eine Wand an, guckt sich einen Tisch an, dann denkt man, ja, das ist ein Tisch, das ist eine Wand. Das sind aber nur ganz, ganz streng genommen, sind alles nur einzelne Punkte, die so dicht beieinander sind, dass das eben so plastisch aussieht.
Je weiter man rauszoomt, desto weniger erkennt man, dass das überhaupt Punkte sind dann, ne?
Ja, eigentlich, je näher man reinzoomt, je näher man an die Oberfläche herantritt, dann sieht man die einzelnen Punkte.
Genau, genau. Also je mehr man rauszoomt, desto mehr erkennt man an einfach nur noch einen Tisch und desto weniger erkennt man die Punkte dann auch, ne?
So meinte er, ja, genau. Und das sind eben Punkte, die, oder nicht Punkte, sondern diese Entdeckung damals, die war schon sehr revolutionär. Mhm. Denn diese Technik, das muss man sich vor Augen halten, die war seinerzeit gar nicht für die Polizei konzipiert. Es war für Anlagenbau, für Produktionsanlagen, die komplex sind, aufzumessen, als Planungsgrundlage für Architekten wiederum. Also wenn jetzt irgendeine industrielle Anlage da steht mit Fließbändern und dann soll irgendwas optimiert werden, wie komplex ist so ein Fließband? Also da sind ja so viele Facetten und wie dokumentiert man das, damit man einen Plan bekommt, den man dann wieder verändern kann.
Mhm.
Und genau dafür sind diese Geräte erfunden worden. Und als wir dann, das war dann 2002, wie gesagt, so die an die Hersteller herangetreten sind, ja, kann man sich das auch vorstellen. Polizei, ja, haben wir nie gehört, haben wir keine Erfahrungswerte. Vorstellbar wäre das vielleicht und so weiter. Ja, dann haben wir dann Versuchsreihen aufgestellt, haben verschiedene Tatortszenarien aufgebaut und haben dann verschiedene in Frage kommende Hersteller eingeladen. Dann die Aufgabe kam, das dann zu zeigen. Und so kam dann letztendlich die Laserscanning-Technik zur Polizei nach Nordrhein-Westfalen. Wir waren seinerzeit sicherlich mit weltweit die erste, das erste Bundesland oder das erste, die erste Polizei weltweit, die diese Technik auch angewandt hat. Und das zeigt also, wie fortschrittlich wir damals schon unterwegs waren. War als zugegebenermaßen teure Technik dann auch nur zentral beim LKA vorgehalten. Also der damalige Abteilungsleiter hat sich dann auch dafür stark gemacht, nachdem er sich dann durch uns hat überzeugen lassen und hat dann Gelder frei gemacht. Und so haben wir dann ja viele Jahre damit ganz alleine Tatorte aufgenommen. Und das hat dann sukzessive auch Rollermetrik ein Stück weit abgelöst. Ja, und so wird dann heute auch noch vermessen. Aber jetzt seit ungefähr 4 Jahren ist die Tatortvermessung nicht mehr nur zentral beim LKA. Da wird sie immer noch relativ zentral auch ausgewertet. Aber wir haben mittlerweile eine Dezentralisierung, einen sogenannten Tatortvermessungskompetenzverbund im Land. Und das heißt, alle § 2-Behörden, alle KTU-Dienststellen haben einen Laserscanner, haben sogar einen Vermessungsingenieur bekommen bei der Kripo. Und ja, werten sozusagen auch aus, aber in enger Kooperation mit dem LKA, sprechen alles ab und so gelingt es dann auch, optimale Ergebnisse zu erzielen. Und nicht nur das, sondern du kommst ja auch mehr so aus dem Bereich GE. Diese Geschichte gibt es nämlich auch bei der Verkehrsunfallaufnahme, nämlich bei den sogenannten Verkehrsunfallaufnahmeteams.
Auch mittlerweile dezentralisiert, ne? Gibt es ja auch noch nicht so lange, seit ein paar wenigen Jahren jetzt. Ja.
Genau, also am Anfang, ich weiß noch ganz gut, wie das so im Piloten hat, also das VU-Team in Köln, das war eine der ersten VU-Teams, die sich so selbstständig oder spezialisiert haben auf diesem Bereich Verkehrsunfallaufnahme. Die hatten schon, glaube ich, 2009, so lange ist das, glaube ich, ja, vielleicht auch 2008, also ich kann mich nicht ganz genau festlegen, da müsste man die Leute nochmal selber fragen, einen Laserscanner angeschafft, und zwar gleicher Hersteller wie seinerzeit wir beim LKA hatten, also wir waren das Vorbild quasi für die und die haben gesagt, ja, können wir uns für Unfallvermessung auch gut vorstellen und haben dann damit auch gute Erfahrungswerte gesammelt. Dann gab es in Bochum ebenfalls ein sehr ambitioniertes Unfallaufnahmeteam. Die haben dann ebenfalls einen Scanner angeschaut, einen anderen Hersteller und haben dann damit als Pilotbehörde gearbeitet und haben das dann so propagiert und die sehr guten Ergebnisse dann eben dargestellt, dass es die Unfallaufnahme viel, viel schneller gemacht hat als meinetwegen über Monobild-Verfahren.
Und das Standardverfahren zur Aufnahme von schweren Verkehrsunfällen. Ne?
Und weil eben das LKA tatsächlich dann auch, warum auch immer, keine Verkehrsunfälle, die wir zu meiner aktiven Zeit dann halt noch abgedeckt hatten.
Ihr habt vom LKA dann auch die VUs, also die Verkehrsunfälle aufgenommen.
Im ganzen Land Nordrhein-Westfalen sind wir rausgefahren oder rausgeflogen vielmehr und haben die ganzen schweren Verkehrsunfälle auf Landstraßen, auf Autobahnen mit der Hummel angeflogen, gelandet, markiert. Also ich bin eigentlich Spezialist für Unfallspuren.
Mhm.
Von da so habe ich so viele Jahre gemacht. Und das waren auch in Gänze, muss man sagen, damals mehr Einsätze, deutlich mehr Einsätze als eben die Kapitaltatorte. War also eine spannende Sache. Ich habe die immer sehr gerne gemacht. Und weil es auch da sehr, sehr wichtig ist, da ist immer sehr viel Leid unterwegs bei Wasser entsteht, wenn Verkehrsunfälle passieren. Da war es immer eine Herzensangelegenheit, das auch möglichst gut aufzuklären. Und da ist eben die Spuren Deutung, die Spuren, Dokumentation eben ein elementarer Punkt. Und das haben wir damals mit Rollermetrik halt noch gemacht. Und ja, und das wird mittlerweile dann auch mit Laserscanning gemacht und mittlerweile auch mit Drohnen.
Mhm. Genau, Drohnen ist ja auch so ein Teil der polizeilichen Arbeit, die es auch noch nicht so lange gibt. Also Drohnen gibt es natürlich schon eine Zeit lang, aber Polizei ist auch eine Behörde, ist eine deutsche Behörde. Da dauert das im Normalfall auch mal ein bisschen, bis so eine Technologie vielleicht auch ankommt beziehungsweise umgesetzt und genutzt wird. Da hast du gerade ein sehr positives Gegenbeispiel genannt mit dem Laserscanner auf jeden Fall. Aber so die Durchschnittsdauer, bis so eine Technologie ankommt bei der Polizei, dann auch wirklich in der Anwendbarkeit, das ist natürlich, glaube ich, doch schon nochmal deutlich größer als in der freien Wirtschaft, als in der Industrie jetzt wahrscheinlich. Es sind natürlich auch andere Gelder da vielleicht und auch vielleicht andere Personen, die sich damit grundsätzlich beschäftigen. Aber jetzt frage ich mich auch, so geil die natürlich klingt, diese Technologie, gibt es da auch gewisse Limits? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, da wird jetzt ein Laserscanner, sagen wir jetzt beispielsweise mal, das ist jetzt nicht ein Raum, klar, da stellst du es vielleicht dann in die Mitte und dann hast du den Raum drumherum so abgedeckt, aber wir haben jetzt eine Unfallaufnahme und das ist so ein Unfallspurenbild, das sich jetzt über 100 Meter zieht. Da wird man ja wahrscheinlich nicht einfach in die Mitte einmal den Laserscanner reinstellen, weil der dann natürlich auch nur eine beschränkte Perspektive hat und natürlich gewisse Sichthindernisse. Und wenn schon eine Leitplanke ist, hinter der irgendwas liegt, das wird der nicht mehr erreichen können. Wie läuft das dann an einem Tatort, von mir aus auch an einem größeren oder an so einem Unfallort ab? Also wird der dann an verschiedene Stellen gestellt? Wie guckt man, welche Stellen das sein sollen? Und hat der auch vielleicht ein Entfernungslimit? Also kann man quasi sagen, okay, der kann immer nur alles, was 10 Meter entfernt ist, vernünftig darstellen? Oder wie läuft das?
Also das ist genau so, wie du beschreibst, nämlich ganz wichtig, dass man eben den Scanner dann auch mehrfach versetzt. Den muss man auch versetzen, weil das als optisches Gerät immer nur das erfasst, was er auch wirklich von seinem Standpunkt sehen kann. Kann ich hinter den Tisch gucken, kann ich hinter die Leitplanke gucken, wie du als Beispiel erwähnt hast. So ist das. Und wenn das eben wichtig ist, ist es wichtig, dass die Leute, die den Scanner bedienen, natürlich die Erfahrung mitbringen und sagen, okay, dann muss ich den dahin setzen, damit möglichst wenig sogenannte Scanschatten überhaupt zu beklagen sind. Wir wollen also versuchen, 100% zu erreichen, 100% Abbildung aller Spuren, aller topografischen Begebenheiten, aller Geometrien, die wichtig sind, erreichen wir nie. Punkt. Hm. Ist so.
Haben wir mit vorherigen Verfahren ja auch nicht.
Haben wir auch nicht erreicht. Ja. Wir haben ja immer selektive Vermessungen gemacht. Und damit kriegen wir aber 3D-Geschichten hin. Das komplette Einfrieren der Örtlichkeit, dreidimensional. Und diese Einzelscans, die man halt so macht, die werden nachher zusammen verknüpft. Das nennt man Registrierung. Macht man also aus den insgesamt 20 Scans, die man an dem Unfallort gemacht hat, weil das schon viel ist, macht man dann eine gesamte globale Scan- oder Punktwolke und so dass da alles abgedeckt ist. Und so ist das auch bei Tatorten. Da muss man halt immer darauf achten, dass die Scannerstandpunkte nicht so weit auseinander sind. So ein Scanner, der kann sehr weit arbeiten. Der hat also ein Reflexionsverhalten, haben wir jetzt hier bei uns eingesetzt, von 150 Meter. Also ja, in 150 Meter kommen noch Punkte zurück, aber nur, wenn der Winkel stimmt.
Ja.
Trifft er 90 Grad auf eine Wand, dann kommt auch da von der Wand was zurück. Aber der Punktabstand ist auch in natürlich 150 Meter schon mehrere Zentimeter auseinander. Dafür gibt es dann in den Einstellungen eigentlich immer so die Maßgabe, dass man dann, steht dann immer in 10 Meter, beträgt der Punktabstand so und so. Und eigentlich sollten auch die Abstände des Scanners zu den relevanten Spuren, zu den Autos oder zu den, Spuren, die halt aufgenommen werden sollen, die sollen möglichst unter 5 Meter betragen, damit eben die Punktabstände möglichst dicht beieinander sind und wir da auch die entsprechende Qualität mitbringen. Und dann, wenn man den Scanner dann auch mehrfach versetzt, addieren sich dann die Punkte auch wieder zueinander, sodass wir dann eigentlich in fast allen Bereichen, außer in der äußersten Peripherie, so dichte Punkte haben, dass das alles sehr plastisch wirkt. Und das LKA kann dann zum Beispiel auch nachher hingehen, kann diese Punktwolke, die aus einzelnen Punkten besteht, dann auch modellieren, kann die also vermaschen, werden dann aus den einzelnen Punkten werden so Dreiecke gebildet und die Dreiecke, die werden dann mit Texturen versehen, zum Beispiel mit den Fotos, die man dann hat. Und dann ist das Ganze dann ein 3D-Modell. Und das kann man dann auch zum Beispiel für diese Gaming-Engines verwenden, um dann in 3D-Brillen oder in der Cave, die das LKA, wie beschrieben, jetzt neuerdings hat, kann man dann den Tatort viel, viel besser oder in Augenschein nehmen, sage ich mal. Und das absolut Beeindruckende ist, dass es völlig losgelöst ist von den einzelnen Standpunkten. Also ich kann mich nicht wie bei einer Panoramakamera, wir haben in der ersten Folge gesagt, ja, die Immobilienmakler, ne, wenn man sich davon, weil das jeder bestimmt schon mal gesehen hat, von Standort zu Standort klicken. Bei einer Punktwolke oder bei einem Modell kann man die Vogelperspektive genauso einnehmen. Also wenn man Aufnahmen von der Luft gemacht hätte, was ja gar nicht der Fall war, man war ja nur am Boden. Oder man kann eine Froschperspektive einnehmen, man kann die sämtliche Zeugen und beteiligten Standorte einnehmen und sagen, okay, aus der Augenhöhe an der Stelle, mhm, der Zeuge hat in der Zarre gestanden, hat gesagt, okay, dahinter dem Tisch will er gesehen haben, wie da das Messer gelegen hat. Und dann kann ich aber sagen, nee, das konnte er gar nicht sehen an der Stelle, weil da war noch der Stuhl davor.
Ja.
Solche Sachen kann man zum Beispiel überprüfen. Und das sind dann ja, Möglichkeiten, die man ja bis dato gar nicht hatte.
Ja, auch ganz interessant für dann hinterher wieder das Gerichtsverfahren, wo das ja alles irgendwann mal schlussendlich hingeht. Genau wie du gerade sagst, Aussagen von Zeugen, die überprüft werden können, Aussagen von Beschuldigten oder auch Geschädigten. Und vor allen Dingen kann jeder diese Perspektive dann hinterher einnehmen, ne? Und man muss sich da nicht reindenken und sagen, das könnte möglich gewesen sein oder nicht. Man kann es mehr oder weniger zweifelsfrei beweisen. Zumindest, wenn man die Aussage mit dem vergleicht, was man dann hinterher objektiv als Beweis vorzuweisen hat, ne?
Genau. Und man kann auch ja ganz andere Sachen nochmal, man kann Volumenbestimmungen machen. Also bei Umweltdelikten haben wir irgendeine Abraumhalde. Da ist die Frage bei der Strafzumessung. Wir haben zum Beispiel bei uns jetzt im Bereich, so ein, wo ich wohne, haben wir jetzt so einen Umweltskandal. Und wie viele Kubikmeter liegen denn da jetzt an den Schadstoffen? All das kann man natürlich vermessen und dann innerhalb kürzester Zeit bei so einer Laserscanning oder auch Fotogrammetrieaufnahme auswerten. Und dann weiß man, wie viele Kubikmeter da liegt. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob da 20, 10 oder 300 Kubikmeter liegen in der Strafzumessung. Und deswegen wird das auch da eingesetzt. Genauso wie es sehr schön zu visualisieren ist, dass beispielsweise eine Schussrichtungsbestimmung möglich ist. Also wir haben zwei korrespondierende Defekte. Wir haben einen Durchschuss durch eine Scheibe und eine Anprallmarke, vielleicht das Projektil bestenfalls sogar noch in der Wand steckt. Und so, jetzt ist die Frage, wo kam denn der Schuss her? Ja, dann gibt es natürlich Möglichkeiten. Man kann mit dem Laserpointer von diesem Defekt an der Wand durch die Scheibe dann zielen und draußen irgendwie gucken, aber bei Helligkeit schon schlecht. Oder man scannt die ganze Szenerie und guckt einfach, naja, wo dann halt diese Richtung dann hinläuft und kann dann vielleicht noch bestenfalls Hülsen finden oder die Hülse finden, die dann dazu passt.
Vielleicht auch anschließen, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, die Schussrichtung kann nur erhöht gewesen sein oder der Standort des Schützen kann nur erhöht gewesen sein, dann kann man an den erhöhten Punkten nochmal schauen, dann guckt man sich nochmal ungefähr die Richtung an, links, rechts, dann muss das irgendein Balkon gewesen sein. Und erst dann kommt man darauf, vielleicht auch auf den ganzen Balkon mal zu schauen, ob da Hülsen liegen. Also das kann ja auch schon wieder zu einer weiteren Ermittlungsarbeit oder zu einem weiteren Ermittlungsansatz führen, ne?
Ja, es sind also tolle Möglichkeiten, man kann auch vielleicht auf diese Weise auch versuchen, einen Vorsatz nachzuweisen, ne, ob er einer gezielt geschossen hat oder ob der Schuss dann nur gelöst haben soll als Schutzbehauptung. Mhm. All das kann man gegenüberstellen und das sind Möglichkeiten, die das alles bietet. Und ja, also ich bin begeistert und finde das ganz toll, auch wie viel Aufwand jetzt hier betrieben wird, um diese Technik auch in die Breite zu geben, damit sie möglichst schnell auch am Schadensort, am Tatort eingesetzt werden kann. Andere Bundesländer sind da sicherlich noch nicht so weit wie Nordrhein-Westfalen. Will das auch gar nicht jetzt schlecht reden. Nur Nordrhein-Westfalen ist ein Flächenland. Und wenn aus Düsseldorf eben etwas nach Schloss Holte transportiert werden müsste oder nach Minden-Lübbecke, dann dauert das eben. Ne? Dann Alarmierungen, dann dahin fahren oder ja, das sind dann mal schnell 3 Stunden um. Und so ist es eben in der KTU angesiedelt, die zuständig ist. Und dann ist es innerhalb von einer Dreiviertelstunde vielleicht da.
Ja, wirklich total faszinierend, was damit mittlerweile schon möglich ist. Ich habe ja auch damals, da habe ich auch eine Folge drüber gemacht, bei dem größeren Event, bei der Berufsmesse, die von der Polizei selber ausgerichtet wurde, der sogenannte Kripo-Campus, die Station, mitbetreut, die genau diese 3D-Scanner auch vorrätig hatte, wo man dann auch mit einer VR-Brille sich nochmal virtuell den dort aufgebauten oder hergerichteten Tatort anschauen konnte. Und das ist wirklich faszinierend, wie nah man da rangehen konnte. Jetzt haben wir ja auch mittlerweile 3D-Scanner. Du hast gerade von den ersten Laserscannern gesprochen, die dann auch noch eher dieses, wie sagst du, Intensitätsbild, oder das Intensitätsbild, was dann aber eher in Graustufen abgebildet wurde, hergestellt hat und produziert hat. Mittlerweile sind wir ja noch einen Schritt weiter in dem Ganzen, ne?
Weil, genau, die Kameras jetzt die Laserscanner integrierte Kameras haben. Und die Kamera, die lässt also die Punktwolke dann einfärben, und dass wir also jeden Punkt dann mit der Farbe belegen können, die es in der Realität dann noch hatte. Gleichzeitig entsteht ein Panoramabild, also als Abfallprodukt, sicherlich zum Einfärben, aber man kann natürlich auch sagen, okay, wenn ich dann mit dem Laserscanner und der dortigen Kamera gearbeitet habe, dann muss ich nicht nochmal mit der einen anderen zur Verfügung stehenden Panoramakameras Aufnahmen machen, weil ich habe die ja jetzt schon dann quasi beim Laserscanner abgebildet und kann die dann nutzen, um vielleicht auch nur Panoramen daraus zu ziehen. Vielfach ist immer die Frage, ja, welche Tatorte müssen denn gescannt werden, welche macht man mit Fotogrammetrie, welche fotografiert man nur. Da gibt es eigentlich leider Gottes, muss ich aus meiner Sicht sagen, noch keine richtigen Vorgaben. Bei den Verkehrsunfallfällen ist es relativ einfach. Da gibt es verschiedene Unfallkategorien. Mhm. Ab Kategorie 4, 3, 2, 1 werden Skizzen gefordert und die sind maßstäblich. Also Fahrzeug nicht fahrbereit, ja, leicht verletzt, schwer verletzt und verstorben.
Also schwerer Sachschaden oder besondere Umstände oder Personenschaden, ne?
Da werden also dann maßstäbliche Skizzen gemacht und ein gewisser Aufwand betrieben. Und bei den Tatorten ist das so eine Kann-Möglichkeit. Es kann gescannt werden, es kann nur fotografiert werden, es kann auch nur ein Panorama gemacht werden. Ich sage immer, da niemand von der Polizei dabei war, lieber etwas mehr Aufwand bei der Tatortaufnahme betreiben, Sachen einfrieren, auch dem Rechnung tragen, dass eben das Ministerium Geld in Form von Hard Software und auch Personal zur Verfügung oder investiert hat, dann sollte man es auch ausnutzen und nicht sagen, okay, ja, nee, ist mir jetzt lästig und das dauert mir jetzt hier zu lange, wenn ihr noch scannt. Das dauert nicht lange. Also zumindest in engeren Tatort sollte man immer so einfrieren und scannen. Man weiß nie, was passiert. Und wenn es später eine Serientat ist, die wie NSU, dann hat auch am Anfang niemand mit gerechnet, dass die irgendwie mal zusammenhängen können. Und im Endeffekt waren die Anforderungen dann viel, viel größer. Und nicht jeder Tatort, also wir haben damals tatsächlich einige dieser NSU-Tatorte auch gescannt und haben auch teilweise in anderen Bundesländern ausgeholfen mit unserem Scanner und haben zum Beispiel das Internetcafé in Kassel, das wurde damals auch gescannt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Wir waren in Dortmund, waren in Köln auf der Kolbstraße, haben da die NSU-Verbrechen dokumentiert. Das waren spannende Sachen, die letztendlich dann auch ausgewertet waren. Also gerade diese Geschichte Internetcafé und da war ja dieser Verfassungsschutz noch mit drin. Das war schon sehr interessant, weil da wurde ja gesagt, ja, nee, der hat gar nicht gesehen, dass der Mensch da erschossen hinter der Theke gelegen hat. Und da konnte man natürlich dann schon aufgrund der 3D-Daten diese Aussage schon ein bisschen besser überprüfen, als wenn man nur Fotos gehabt hätte. Also da sieht man mal wieder, man weiß nie, wohin die Ermittlungsarbeit mal den Fokus drauf oder wo die Ermittlungsarbeit den Fokus mal drauf legt. Das können auch Geometrien sein. Das können auch einfach diese Bedingungen sein. Und dann ist es gut, wenn ich die dann zumindest in der Konserve habe und mir dann bei Bedarf dann auswertungsmäßig ziehen kann.
Ja, ist ja nie schlecht, wenn man mehr Alternativen hat, um das Ganze noch qualitativ hochwertiger umzusetzen, ne?
Ganz genau.
Das heißt ja nicht, dass es überall angewendet werden muss, genau wie du auch sagst. Aber die Möglichkeit zu haben, falls sich dann vielleicht irgendwas Besonderes ergibt an einem Tatort, weil das muss ja, so wie du ja gerade sagtest oder so habe ich das jetzt auch interpretiert, der Sachbearbeiter, der dann da federführend ist, immer noch selber entscheiden, ob er das jetzt umsetzt oder ob er das für notwendig hält. Aber auch durch so eine Dezentralisierung ist es natürlich auch eher möglich, dass die Leute dann sagen, ah, ich habe doch jemanden bei mir in der Behörde, Paragraph 2, 4 Behörde, hast du ja gerade genannt, KTU-Stellen vielleicht einmal für die es nicht wissen, Paragraph in der Kriminalhauptstellenverordnung, Paragraph 4 sind die ganz großen Behörden, also die Hauptbehörden sozusagen polizeilich in NRW. Also da haben wir Köln, Düsseldorf,
da waren wir schon mal, ne? Münster, Bielefeld,
genau, Dortmund. Vergessen wir diesmal nicht. Und dann noch die Paragraph 2 Behörden, die dann etwas kleiner sind. Und danach kommen dann halt noch die anderen PPs, also Polizeipräsidien, und dann die Landräte. Und die sind alle irgendeiner Paragraph 2 oder Paragraph 4 Behörde irgendwie zugewiesen. Und wenn die natürlich dann in der eigenen Behörde oder recht nah dran bestehen, man weiß, okay, die müssen jetzt einfach nur hier rüberfahren, um das zu machen, ist man vielleicht auch eher geneigt, anstatt beim LKA anzurufen und sich zu denken, oh, jetzt müssen die auch wieder rauskommen, das dauert so lange, bis die da sind und das ist alles sehr aufwendig und ich könnte es doch auch so machen, wie ich es bisher schon immer gemacht habe, ne? Wobei ich da immer gerne meinen Vater zitiere, der auch sagte, ja, wenn du dich gegen Neues sträubst, gegen neue Technologien sträubst, früher, da hat ein Waschbrett auch ausgereicht, um seine Wäsche zu waschen. Das heißt aber nicht, dass eine Waschmaschine nicht besser ist, um das Ganze umzusetzen.
Ein weiser Mensch, dein Vater.
also braucht man alles nicht, ach, neumodischen Quatsch. Ja, klar, das hat früher auch funktioniert, ist so. Aber das heißt nicht, dass es jetzt nicht besser funktionieren könnte, ne? Oder man vielleicht viele Vorteile davon hätte. Und ich sehe das auch ganz genauso. Ich habe auch gesehen, als wir da diese Station nämlich betreut haben, dass es aber auch noch weitere Möglichkeiten gab und auch weitere Technologien, zum Beispiel so ein Handscanner. Den musste man dann nicht jetzt auf so einem Dreibein-Stativ irgendwo in die Mitte stellen, sondern da konnte man noch ein bisschen detaillierter vorgehen. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Ja, also Handscanner sind für kleinere Sachen konzipiert und vorgesehen, entwickelt worden. Da, wo man also mit den etwas größeren Laserscannern, die auf dem Stativ logischerweise normalerweise verwendet werden, nicht hinkommt, dann nimmt man Handscanner. Das LKA hat auch Handscanner. Das kann zum Beispiel im Fahrzeuginnenraum das Armaturenbrett sein. Mhm. Das kann schwer zu irgendeine Nische, wo halt der Scanner sonst nicht, weil da ein toter Winkel wäre, einfach nicht hinkäme.
Statt den dann nochmal komplett zu versetzen, kann man einfach sagen, da unten ist noch eine relevante Sache, vielleicht auch das Tatmittel, das Messer, das lag genau irgendwie blöd hinter dem Winkel. Das messe ich jetzt nochmal separat ein.
Genau. Also diese Möglichkeiten gibt es und die Punktdichte ist da auch sehr, sehr gut und erlaubt es dann halt auch diese Scanning-Ergebnisse dann in die anderen Scanning-Ergebnisse zu integrieren. Das heißt, Handscanner-Resultate münden letztendlich dann in die restlichen Laserscanning-Daten, sodass wir dann ein großes Ganzes haben. Das geht übrigens noch weiter. Wir haben ja auch über Fotogrammetrie eben schon mal kurz gesprochen. Fotogrammetrie, früher Rollheimmetrik, dann gab es ja noch verschiedene andere. Also ich will jetzt gar keine Werbung für irgendeine Software machen. Da gibt es also verschiedene, die hier auch im Einsatz sind. Punkt ist oder Fakt ist, die sind mittlerweile so gut geworden und so potent, dass gerade auch aus Drohnenaufnahmen wir wahnsinnig gute Punktwolken, damit also fixe Koordinaten von topografischen Begebenheiten bekommen. Das ist einfach super.
Und der Vorteil ist sicherlich, mit einer Drohne hat man natürlich eine ganz andere Perspektive. Also Dinge, die jetzt, wie gerade schon beschrieben, dann irgendwie in diesem Scanschatten liegen, die können zum größten Teil ja vermieden werden, wenn man aus einer Vogelperspektive das Ganze macht. Haben wir auch in der Folge zum Thema Fotografie bei den Übersichtsaufnahmen ja drüber gesprochen. Erhöhter Standpunkt für Übersichtsaufnahmen sind immer das Beste, was man machen kann. Ne?
Genau.
In dem Fall kann es ja auch nur von Vorteil sein.
Und die Kombination aus verschiedenen Techniken ist eigentlich dann das Ideale. Also wenn wir Laserscanner eingesetzt haben, wir haben zusätzlich noch Aufnahmen aus der Luft gemacht, die wir dann fotogrammetrisch ausgewertet haben. Die kann man dann über einheitliches Datenformat zusammenbringen und dann hat man fast, also lückenlos alles und in einer exorbitanten Qualität und Handscanneraufnahmen vielleicht noch mit drin. Also man kann alles miteinander verknüpfen und das ist einfach so der ideale, der Königsweg.
Hm. Hammer. Also wirklich total beeindruckend. Und da fragt man sich auch irgendwie, in welchem Bereich das noch alles kommt. Also was sich da jetzt noch so entwickelt in den nächsten Jahren, weil viele Entwicklungen entstehen ja gerade. Ich habe jetzt beispielsweise auch schon im Bereich KI Dinge gesehen, wo ich früher, hat man immer so drüber gelacht, CSI, da gibt es ja so Memes zu, ich weiß nicht, ob du die kennst, zum Thema irgendwie, der Ermittler kommt rein beim CSI und dann haben sie da irgendwie eine Aufnahme von einer Person und dann ist es so, okay, zoom rein und verbessere das Bild, zoom nochmal rein, verbessere, bis sie dann irgendwann die Spiegelung auf der Pupille der Person, die dann in der Kamera gesehen wurde, so krass vergrößert haben, dass sie das Spiegelbild quasi sehen und dann den Täter darin erkennen können oder auch so eine Sache gesehen, dass man beispielsweise eine Kameraaufnahme aus einer Perspektive hat und dann sagt er, dreh mal das Bild und dann dreht sich das in 3D quasi in diesen Scan-Schatten rein von dieser Videoaufnahme und man kann die Rückseite auf einmal sehen. Also ich denke, völlig bescheuert. Das ist ja nicht möglich, also das ist ja physikalisch nicht möglich, aber mittlerweile ist es ja tatsächlich, wenn man dann ein, zwei Bilder hat, mit KI möglich, das zumindest zu simulieren. Und dann hilft einem das zumindest, irgendwie ein Gefühl zu bekommen für den Raum, wo man das 2D-Bild vielleicht erstellt hat oder so eine Kameraperspektive hat.
Sicherlich, wenn wir jetzt nur mal Fotos sprechen, dann wäre das so. Aber wenn das wirklich auch gescannt wurde oder fotogrammetrisch, dann kann die Perspektive natürlich durchaus so verändert werden, dass man dann auch dahinter irgendwie gucken kann. Also das ist dann möglich. Das ist dann keine Zukunftsmusik mehr, sondern das ist Realität.
Ja, das ist schon heute Realität. Ja. Ne? Und aber deswegen frage ich mich, was dann so in Zukunft noch möglich sein wird, vielleicht mit KI und wenn das Ganze alles noch ein bisschen feiner wird oder mit anderen Technologien. Das ist natürlich Zukunfts-, würde ich sagen, Spinnerei. Aber man sieht ja schon, dass viele Ideen, die vielleicht früher unmöglich erschienen sind und wo wirklich Menschen gesagt haben, das wird niemals möglich sein. Also das ist physikalisch nicht möglich. Menschen können sowas nicht umsetzen. 2 Jahre später wurden die eines Besseren belehrt und gerade in dem Zeitalter von KI jetzt aktuell, da kommen gefühlt alle 2 Monate irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal möglich sein wird, egal wie weit wir sind mit der Technologie. Ne? Also ja, sehr faszinierend. Jetzt haben wir über so verschiedene Arten der Tatortvermessung gesprochen. Was würdest du dir denn vielleicht noch wünschen von den Personen, die das auf der Straße so anwenden? Also irgendwelche Dinge, die, wenn nicht, dass man zum Beispiel öfter gerufen wird oder ich meine, du bist ja jetzt nicht mehr in dem operativen Dienst da, sondern du bildest jetzt natürlich die Leute fort, die das anwenden, aber dass man einfach öfter mal sagt, ach komm, warum nicht, ich rufe die jetzt an, die sollen da hinkommen oder dass man vielleicht auch mal die Spezialdienststellen anruft und erstmal um Rat fragt, kann man auch erstmal fragen, lohnt sich das hier oder so?
Ja, also es ist jetzt schwierig aus der, aus meiner Perspektive jetzt da irgendwelche Vorschläge oder so zu machen oder Wünsche zu äußern. Wer bin ich, um das zu machen? Letztendlich ist es ja so, dass es im VU-Bereich da eigentlich gar keine Fragestellungen gibt. Die werden rausgerufen, wenn die Skizzen erstellt werden müssen und dann werden die das Beste einsetzen. Auch die haben Drohnen, auch die können fotogrammetrisch arbeiten, die können aber auch scannen. Vielleicht kombinieren sie beide Techniken, das ist optimal. Um bei den K-Geschichten, also bei der Aufnahme von Tatorten, ist es eben so, natürlich ist da noch Luft nach oben und vieles kann gemacht werden. Aber die Leute, die vor Ort die Entscheidung treffen, das sind dann oftmals ja nicht die, also man muss natürlich auch die Ermittler, die, ich sage mal, die KKLver, die jetzt da angesprochen werden, die jetzt für den Tatort zuständig sind, die muss man auch ein Stück weit überzeugen können. Man muss vielleicht auch ein bisschen Klinke putzen und denen, das sind ja keine Spezialisten für Visualisierungen, das sind auch keine Spezialisten für Vermessungen, ja, die sollen sich auf Ermittlungsarbeit konzentrieren können. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das anzureichern und dann ist es auch die Pflicht von den Protagonisten, die Leute so gut es geht zu beraten, zu sagen, wo ist der Mehrwert? Wo ist der Mehrwert, wenn du das jetzt machst? Und denke, das frisst kein Brot, wenn so ein Gerät oder halt eine Technik angewandt wird, die dann vielleicht ja eine halbe, vielleicht eine ganze Stunde so die andere Spurensicherung ein bisschen vielleicht noch aufhält. Weil wir auch hier wollen wir den Ist-Zustand einfrieren und nicht den veränderten Tatort im Nachgang. Aber wenn man nur den engeren Tatort, also da, wo jetzt das meiste zu sehen ist an Spuren, wenn man das nur einfriert, dann sind das 3, 4 Standpunkte und dann reden wir über 20 Minuten. Mhm. Also das müsste immer drin sein und natürlich würde ich mir wünschen, dass das dann auch der Standard ist, zumindest bei den Kapitaldelikten, weil es eben so viel Mehrwert bietet. Aber ich glaube, dass mit der Zeit das auch so gesehen wird und dass sich das immer mehr durchsetzt. Wir haben ja eigentlich eine ganz andere Baustelle. Die Baustelle ist so, dass wir ja die beiden Netze in Nordrhein-Westfalen haben. Wir haben einmal das CNPOL-Netz und wir haben natürlich dann unser HIPOS-System, wo unsere Daten ausgewertet werden. Da werden also die ganzen Scanning-Daten, die ganze Fotogrammetrie und so, wie kriegt man das ein ins andere System? Da müssen also Exportformate gewonnen werden, die man dann einsehen kann, die dann auch gleichzeitig wieder importiert werden können. Und das sind Herausforderungen, die schwierig sind. Also früher, zu meiner aktiven operativen Zeit, war es ja üblich, dass man dann halt selber als Vermessungsfachmann dann vor Gericht fuhr und die Auswertung dann dem Gericht vorgestellt hat. Hat man Spezialsoftware benutzt, man hat dann also das gezeigt, was der Richter sehen wollte oder der Staatsanwalt oder wer auch immer. Und hat dann halt da durchnavigiert und hat dann exemplarisch Vermessungen durchgeführt. Man konnte sich auch ein Stück weit vorbereiten. All das konnte man auch visualisieren und zeigen. Das fand auch eine sehr große Akzeptanz, kann ich nicht anders sagen. Und heute sollen Daten aber auch möglichst schnell, also nicht erst nach Wochen oder Monaten Auswertezeit dann beim Ermittler sein. Es gibt Möglichkeiten auch heute schon, dass innerhalb kürzester Zeit der engere Tatort als 3D-Modell für die ersten Vernehmungen genutzt werden könnte. Mhm. Das gibt's, ja, aber da sind wir noch ein Stück weit entfernt. Da gibt's Automatismen, Algorithmen, die dann halt das ermöglichen. Da müsste man ja nochmal drauf gucken, wie man das am besten ja ins Polizeisystem akquirieren kann, damit das eben bei uns abfindet und nicht auf dem Fremdserver. Da läuft's nämlich momentan nur drauf. Muss Daten hochladen, da kann ich keine Tatortdaten auf irgendeinen Fremdserver hochladen, das schließt sich von vornherein aus. Technisch ist es aber möglich und wir haben ein sehr potentes System mit HIPOS, vielleicht auch jetzt mit dem KISPOR-System zukünftig, was auch im Innovation Lab jetzt möglicherweise eine Alternative zukünftig darstellt. Da könnte all dieser Workflow so schnell dargestellt werden, dass wir dann eben Erstergebnisse unmittelbar schon eine halbe Stunde oder noch während der Tatortaufnahme dann in der Dienststelle dem KKL-Ver oder dem vernehmenden Beamten auf der Wache zur Verfügung stellen und dann die Beteiligten damit konfrontiert werden. Ja, sie sagen, das hat ja ne, so und so, aber die Tatortaufnahme zeigt mir aber ein ganz anderes Bild. Da hat das nämlich so und so ausgesehen. Also das sind schon sehr, sehr viele Vorteile und dann steigt auch die Akzeptanz. Je schneller ein visuelles Ergebnis vorliegt, dann ist das ein Selbstläufer. Ja, dann muss man auch niemanden mehr überzeugen. Mach das mal für die Konserve oder so. Wenn man es natürlich nicht braucht und man auch kein Ergebnis rückgespiegelt bekommt, dann weiß der eingesetzte Kollege auch gar nicht oder der zuständige Kommissariatskollege am Ende gar nicht, was er da für ein tolles Tool benutzt hat. Ja, und ja, schwierig. Aber letztendlich sind halt viele Komponenten und die da eine Rolle spielen. Und man muss auch ein Stück weit die Leute erstmal damit eine Zeit lang konfrontieren über die Möglichkeiten. Viel, viel Aufklärung, viel, viel Klinke putzen, immer mal wieder sagen, okay, guck mal, was alles möglich ist. LKA ist dran, als Leiterkompetenzverbund, die machen unheimlich viel, die haben auch unheimlich viel Spezialsoftware. Die machen jetzt auch viel in den 3DS Max, also so ein absolutes Programm, um Tatorte noch viel, viel besser
3D-Modellierungsprogramm.
Modellierung zu veranschaulichen, also aus Punktwolken dann noch bessere Ergebnisse zu erzielen, um auch da, ja, und die Cave, also wer mal die Cave besuchen will im LKA, die Gelegenheit dazu hat, das ist absolut beeindruckend.
Wie sieht das denn aus in dieser Cave? Das habe ich mich vorhin am Anfang, als du das schon erzählt hast, gefragt. Du sagtest, das wird dann da jetzt drauf projiziert. Das heißt, da benutzt man dann keine Virtual Reality Brille dafür?
Das sind riesige Kinoprojektoren, die von außen auf Wände, die transparent sind, ein Stereobild projizieren. Okay, okay. Und das Stereobild ist, wie immer, das kennt jeder, der hier zuhört, wahrscheinlich aus dem 3D-Kino. Also wer schon mal einen 3D-Film gesehen hat, der bekommt immer im Kino an der Kasse so eine Shutterbrille. Mhm. Die Shutterbrille, die regelt hochfrequent linkes und rechtes Auge abwechselnd immer ab, sodass immer nur ein Auge gleichzeitig guckt. Und dadurch wird das Bild erst scharf. Und so funktioniert das bei der Cave auch. Und man ist in einem geschlossenen Raum. Das sind in dem Fall Boden, links Wand, rechte Wand, geradeaus eine Wand. Das heißt vier Seiten. Und in der Vier-Seiten-Cave fühlt man sich halt in der Szene drin. Und da kann man auch mit mehreren Beteiligten dann sich da reinbegeben. Man steht auf der Straße, man steht in der Wohnung wo eben die Tat stattgefunden hat und kann gewisse Abläufe durchspielen lassen, Autos fahren lassen, man kann die tollsten Sachen machen lassen und hat einen ganz anderen Eindruck. Ein schönes Beispiel habe ich aus der Schweiz mal vor Jahren kennengelernt, da ist mir aber so im Gedächtnis geblieben, vielleicht erzähle ich das kurz. Da war eine junge Frau, die wurde von ihrem Freund ja angegangen. Er wollte ihr mehr oder weniger an die Wäsche. Und der Typ, der war ja 150 Kilo schwer, der war 2,10 Meter groß und das war so ein kleines Püppchen. Die war so 50 Kilo schwer und 1,60 groß und so. Und dann war es so gekommen, dass sie irgendwie in dieser Lage, in der sie sich, in dieser Notlage, in der sie sich befand, an seine Waffe kam, womit er sie vorher noch bedroht hatte und hat dann ihn erschossen. Und dann war es aber so, dass sie das ganze Magazin leer geschossen hat. Und das war so ein Notwehrexzess, sagt man dazu, strafrechtlich. Und das ist ja dann erstmal so, dass da die Tatbestände erstmal erfüllt sind, aber Rechtfertigungsgründe dafür sprechen, dass es vielleicht doch nicht zu einem Schuldspruch kam. Und jetzt kommt Folgendes hinzu. Die ganze Enge der Situation, enges Wohnzimmer mit Couch-Situation und da wurde es eben stattgefunden, das wurde erst klar, als man in der 3D-Brille auf die Daten zugreifen konnte. Und dann sagen wir, ein riesiger, ein Berg von Mensch geht da auf einen halb so schweren oder nicht mal Menschen zu und die war so in Panik und man konnte absolut nachvollziehen, wenn man nur die 3D-Daten gesehen hat. Ja, und die Abläufe hat dann auch mit Avataren dann stattgefunden, haben die Kollegen aus Zürich da gemacht. Das war total gut. Und dann habe ich gedacht, ja, genau dafür ist es, ist das erfunden worden, ja, damit man das absolut nachvollziehen. Die Wahrheitsfindung, die wäre sonst nie aus der Aktenlage, aus der Papierlage so hervorgegangen. Das hätte nie einer so nachvollziehen können. Man taucht in die Szene ein. Man nennt das übrigens immersives Erlebnis, also dieses Eintauchen. Und wenn das gut gemacht ist, objektiv natürlich gemacht ist, jetzt nicht irgendwie, um das in eine Richtung zu lenken, wir machen neutrale Bewertungen, polizeilich gesehen. Und wenn das eben gelingt, so darzustellen, wie es wirklich vor Ort ausgesehen hat, dann können wir Leute belasten oder entlasten. Dafür sind wir da.
Ja. Also auch gerade das Beispiel, das zeigt ja unglaublich gut, für was man das einsetzen kann und dass es auch sinnig ist. Auch wenn natürlich die bisherige Tatortaufnahme nicht schlecht ist und natürlich auch schon viele verschiedene Medien genutzt werden, weil Auge, Kamera, Hand, da ist halt eben auch mit drin, dass man das Ganze ja schriftlich dokumentiert. Das ist so eine Grundlage für alles, aber weiß jeder selber, wenn du dir irgendwas durchliest, ne, in etlichen DIN A4 Seiten, dann zeigt das, also das interpretiert erstmal jeder ein bisschen anders vielleicht. Dann kommt es auch noch darauf an, wie das geschrieben wird. Natürlich wird jeder geschult, wie das geschrieben wird. Hast du Bilder dazu, kannst du das viel besser einordnen. Und die Interpretation ist halt nicht jedem selbst überlassen, sondern es ist einfach nur noch zusätzlich beschreiben, das, was du ja auch sowieso schon siehst. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, da irgendwie einzutauchen, beziehungsweise dann vielleicht auch noch irgendwelche Auswertungen von Spuren, die du da siehst, hast, wo du dann weißt, okay, das ist jetzt keine blutsuspekte Anhaftung oder das ist jetzt irgendwie keine rote Farbe, sondern es ist wirklich Blut. Dann kannst du das auch nochmal wieder mit einrechnen in deine Interpretation. Wenn du dann die Möglichkeit hast, da so immersiv einzutauchen, dann sind wir wirklich so nah dran, das nochmal zu erleben, was da vielleicht auch die Geschädigten erlebt haben oder was die Beschuldigten da erlebt haben in dieser Situation, dass man da gar nicht mehr viel weiter hochgehen kann, glaube ich. Ne? Natürlich kann man das irgendwann alles nochmal mit zum Beispiel Ton unterlegen, wenn man dann die Möglichkeit hat, das zu unterlegen mit gewissen Tönen. Quasi ne?
Vierte Dimension.
Genau, genau. Ja. So ein bisschen das. Also es gibt ja mittlerweile auch so 4D-Kinos. Ich weiß nicht, warst du schon mal in so einem 4D-Kino?
Ja, ja.
War schon mal drin gewesen. Aber wo du das gerade sagtest, in diesem immersiven Bereich in Kassel war ich tatsächlich auch mal in einem Kino, was ein Freund von mir auch eine Zeit lang geleitet hat. Und das ist hochmodern. Haben die auch vor ein paar Jahren, glaube ich, Filmpalast in Kassel, für mehrere Millionen renoviert und restauriert. Und da gibt es einen Kinosaal, der hat links und rechts die Wände auch als Leinwand. Das heißt irgendwie Cine X oder so, glaube ich. Und zum Beispiel da Top Gun zu gucken, fühlt sich ganz anders an, natürlich. Ja. Weil wenn du dann in dieser Cockpit-Sicht bist und links und rechts da auch die Wolken an dir vorbeiziehen, ist natürlich was ganz Besonderes. Es ist immersiver, du bist da drin. Rechts daneben der Kinosaal Da hatte ich damals mit ihm den letzten James Bond mit Daniel Craig gesehen. Mhm. Da gab es dann auch noch sich bewegende Sitze. Da hast du dann zum Beispiel bei einer Explosion, wurdest du mit so einem Föhn, also hast du natürlich nicht gesehen, aber dann hast du so Hitze ins Gesicht gestrahlt bekommen. Wasser gibt es ja auch in manchen 4D-Kinos schon von früher. Du hast natürlich 3D-Brille aufgehabt, dann wurden da Gerüche und das hat wirklich was ausgemacht. Irgendwie in Szenen, die am Meer gespielt haben, hast du so einen Salzgeruch wahrgenommen. Wenn da irgendwie irgendwas geraucht hat, dann hast du einen leichten Rauchgeruch wahrgenommen oder Erde im Wald.
Genau.
Das und hat so viel verändert noch daran, ne?
Und das, genau diese Kleinigkeiten, die sind das Salz in der Suppe und können vielleicht bei Leuten, die eine Amnesie haben oder Gedächtnislücken, warum auch immer, die können doch wieder was hervor, die können doch was bewegen und vielleicht, wenn solche Tools dann die Leute ja so vereinnahmen, dass die denken, ja, okay, ich kann mich wieder erinnern, dann ist es perfekt.
Ja, absolut. Ich bin da wirklich super großer Fan von und sehr überzeugt und auch sehr dankbar, dass wir mittlerweile so eine Technologie haben, die wir dann auch nutzen können. Ne? Arndt, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Diesmal schon wieder sehr viel gelernt. Jedes Mal, wenn ich hier mit dir eine Folge aufnehme, dann lerne ich auch immer sehr viel, habe ich dir auch schon im Off gesagt vorher. Das finde ich immer besonders toll, weil genau dafür mache ich sowas natürlich auch, ne? Mich mit Experten zusammenzusetzen, die mir auch vielleicht noch irgendwas erzählen können, auch wenn ich viele Sachen ja natürlich selber lehre und weitergebe, aber so spezialisiert dieser Bereich, den wir gar nicht abdecken können, auch in der Ausbildung nicht. Also auch immer wieder total toll für mich. Vielen Dank erstmal, dass du noch ein zweites Mal jetzt mit dabei warst.
Ja, ich habe zu sagen.
An deinem Wissen hast teilhaben lassen.
Mhm.
Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest diesmal?
Ja, ich bin zufrieden und alles gut.
Sehr gut, genau wie ich. Und wie hoffentlich auch alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr euch für diese ganzen Sachen interessiert, dann werde ich auch natürlich auf Instagram nochmal ein paar Fotos von diesen verschiedenen technischen Möglichkeiten versuchen hochzuladen und da was rauszufinden. Vielleicht hat der Arndt ja auch nochmal das ein oder andere für mich, was er zur Verfügung stellen kann. Aber das sind natürlich auch alles nicht Technologien, die nur vor der Polizei genutzt werden, also die es auch öffentlich gibt. Da findet man definitiv auch hier und da was drüber. Hinterlasst gerne ein Like oder auch ein paar gute Bewertungen und generell einfach Feedback zu der Folge, zu Arndt und mir, zu dem Thema, wie ihr das findet und natürlich auch, was euch vielleicht noch interessieren würde, also vielleicht Gastvorschläge oder Themenvorschläge, die mir zukommen lassen könnt, über die bekannten Kanäle, das heißt YouTube, Instagram, TikTok, überall da bin ich unter Tatwort Podcast zu finden oder ist dieser Podcast unter Tatwort Podcast zu finden. Auf YouTube beispielsweise gibt es auch noch interessante weitere Videos zu dem ganzen Thema Polizei, Kriminologie, Kriminalistik. Und lasst einfach ein bisschen Liebe da. Das hilft dem Podcast schon enorm. Mehr will ich doch gar nicht. Oder wir. Mehr wünschen wir uns doch gar nicht, Arndt, oder?
Nee, absolut.
Genau. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß natürlich mit der Folge, auch mit der nächsten. Aktuell, wenn die Folge hier rauskommt, befinde ich mich wahrscheinlich im Urlaub in Griechenland. Habe ich gerade schon ausgerechnet in meinem Kopf. Ich hoffe, dass es sehr schön wird. Dauert ja leider jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, noch ein bisschen.
Aber da ist es sehr heiß.
Ja, das hoffe ich. Darauf spekuliere ich. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.